Das ist ein Papst, der Aussagen liebt und auch symbolische Statements in dem Sinn. Vor allem, wenn er nach Morelia, nach Michoacán kommt, dann ist es ein Bundesstaat, der wirklich seit Beginn des sogenannten Drogenkrieges im Zentrum der Debatten stand und im Zentrum der Gewalt. Ja. Da gab es unterschiedliche Politikmodelle, die die Bundesregierung verfolgt hat, unterschiedliche Problemverschiebungen, unterschiedliche Kartelle, die den Bundesstaat sozusagen kontrolliert und unterdrückt haben. Also kommt er wirklich in eine Situation, wo sich viele Konfliktlinien überschneiden und wo auch die mexikanische Politik es sehr, sehr schwer gefunden hat, effektiv zu intervenieren.
Wenn wir auf die nackten Zahlen schauen, seit dem Jahr 2000 sind laut offiziellen Angaben ungefähr 100.000 Menschen in diesem Drogenkrieg ermordet worden. 25.000 sind verschwunden, sind Desaparecidos. Die Dunkelziffer ist trotzdem sehr, sehr hoch. Wie kam es denn zu diesem nicht erklärten Bürgerkrieg, der da am Laufen ist? Was für eine innere Dynamik war da nötig, damit so ein Notstand ausbricht?
Es ist tatsächlich ein Notstand. Das sind Zahlen, die schlimmer sind als in den meisten Diktaturen der Welt und des 20. Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts. Wie wir in diese Hölle sozusagen kamen, da gibt es viele Antwortversuche. Viele Analytiker verweisen auf strukturelle Ursachen wie Ungleichheit, Armut, Gewalt in der Familie, in der Schule etc. Aber strukturelle Ursachen können natürlich nicht so dynamische Verläufe erklären, dass etwas in so kurzer Zeit so dramatisch verändert. Die häufigste Erklärung, die also zumindest in der Politikwissenschaft, in der Kriminologie geläufig ist, ist die Politik der Bundesregierung.
Was ist daran schiefgelaufen?
Sehr vieles. Im Wesentlichen würde ich sagen, die Politik des Militärs in den Drogenkrieg zu schicken, also wirklich als Drogenkrieg zu inszenieren und gleichzeitig nicht das Rechtssystem zu verbessern. Ja. Also so hatten wir eine Situation, wo das Militär ohne gute Information gegen Kartelle vorgegangen ist, mit dem Ziel, die Kartellchefs zu töten oder zu verhaften. Ja. Und das hatte vielfach wirklich kontraproduktive Effekte. Also wenn die Spitze von einem Kartell fällt, die Kartelle sind nicht die katholische Kirche, da gibt es dann nicht ein Konzil mit Wahlen und Bischöfen, die friedlich zusammenkommen und wählen, bis der weiße Rauch aufsteigt, sondern dann gibt es interne Nachfolgekriege, verstärkte Gewalt zwischen den Kartellen, die Situation ausnützen und sagen, in der geschwächten Situation von Konkurrenten schwächen wir diese Konkurrenten noch mehr. Ja. Da gibt es sozusagen Racheakte der Kartelle gegen den Staat. Ja. Also eine Gewaltspirale, die natürlich nicht vorhergesehen ist, aber die relativ leicht passiert, ja, wenn wirklich nur die Spitze abgeschlagen wird und aber sonst das Kartell weiter funktioniert.
Hat denn die Politik dieses Problem, dass sie einfach falsch vorgegangen ist, mittlerweile erkannt und versucht, Gegenstrategien?
Es gibt natürlich Versuche auf vielen Ebenen, was dagegen zu tun. Die Militarisierung läuft weiter, es sind nach wie vor 40.000, 50.000 Soldaten sozusagen damit beschäftigt. Ja. Es gibt nahezu unzählige Versuche, die Polizei auf allen Ebenen zu reformieren. Oft führt das dazu, dass das Problem noch einmal verschärft wird, wenn korrupte Polizisten auf die Straße gesetzt werden. Tun sie das oft weiter, wozu sie ausgebildet sind, nämlich sie sind Spezialisten der Gewalt und wechseln dann die Seiten. Ja. Also es gibt viele Versuche auf vielen Ebenen, aber gleichzeitig doch, also gerade bei der jetzigen Regierung, der Verdacht, dass ihnen die öffentliche Meinung, das öffentliche Bild wichtiger ist als das tatsächliche Problem.
Das scheint ja in die Optik zu passen, dass jetzt dieser Super-Drogenboss El Chapo wieder festgenommen wurde, wieder geschnappt wurde, jetzt so ein paar Wochen vor dem Papstbesuch in Mexiko. Ist das ein Fassadensieg?
Naja, es ist schon ein bedeutsamer Erfolg der Bundesregierung, dass sie diesen obersten Drogenboss wieder geschnappt haben, nachdem er auf sehr, sehr peinliche Weise entkommen ist, ja, zum zweiten Mal letztes Jahr. Aber es ist sicher so ein Erfolg, den die Regierung in der Weise versucht auszunutzen. Ne? Zu sagen, wir tun alles, was wir können, wir sind erfolgreich, seht, was wir alles leisten. Ja? Aber es ist halt doch so, dass die Drogengewalt sozusagen weiter rollt unterhalb der Ebene der öffentlichen Wahrnehmung. Wir haben weiterhin ungefähr 8.000 organisierte Morde im Jahr. Das Problem ist kleiner geworden gegenüber im Vergleich zu 2011, aber immer noch massiv.
Welche Rolle spielt denn in diesem ganzen Themenkomplex eigentlich die Frage der Migration? Mexiko ist ja ein enormes Durchzugsland von inneramerikanischer Migration in die Vereinigten Staaten und nach Kanada. Hängt das zusammen mit der Drogengewalt?
Es gibt ganz klare Zusammenhänge. Und das zeigt auch, dass der Begriff der Drogengewalt oft ein falscher ist. Das Drogengeschäft selber ist verantwortlich für etwa die Hälfte der Einnahmen dieser kriminellen Organisationen. Die andere Hälfte sind andere kriminelle Tätigkeiten, die sich sozusagen gut durchführen lassen, wenn man eine Privatarmee zur Verfügung hat. Migranten kommen hier ins Bild. Die Zahl von Migranten, die jährlich entführt werden, wo Lösegelder verlangt werden oder die zu Opfern von organisierter Kriminalität werden, sind enorm. Ja, also da ist die Rede von über 20.000 Entführungsfällen im Jahr. Ja. Nicht zu reden von Morden, Folterfällen und anderen Vorkommnissen. Ja. Also es ist Teil eines größeren Problems, das weit über die Drogen hinausgeht. Ja. Und das eher im Hintergrund sind in der öffentlichen Debatte. Also das schwappt nur ganz ab und zu in die Öffentlichkeit, wenn es wirklich was Dramatisches gibt. Aber generell ist es sozusagen unterhalb des Radars der Öffentlichkeit.
Eine der verschwiegenen Seiten der Gewalt in Mexiko scheint auch die Gewalt gegen Frauen zu sein. Feministisch inspirierte Katholikinnen haben Papst Franziskus einen Brief zukommen lassen über den Nuntius hier in Mexico City, in dem auf dieses Problem aufmerksam gemacht wird. Wie ist denn ganz allgemein die Rolle der Frau in der mexikanischen Gesellschaft und ist das Problem der Gewalt gegen Frauen in Mexiko wirklich so groß?
Das Problem der Gewalt gegen Frauen ist mit Sicherheit dramatisch. Ja. Generell ist es so, Gewalt, auch die sogenannte Drogengewalt, ist Gewalt von Männern gegen Männer. Ja. Also 90% der Opfer sind Männer und das Grundmuster ist, junge Männer ermorden junge Männer. Gleichzeitig gibt es aber schon massive Gewalt gegen Frauen. Der Papst wird nach Ciudad Juárez reisen, wo die sogenannten Feminizide in den 90er Jahren sozusagen im Zentrum der Diskussionen standen über Gewalt und über Unsicherheit, öffentliche Unsicherheit in Mexiko. Und einer der sozusagen Nebeneffekte der Diskussionen über Drogengewalt war, dass dieses Thema praktisch von der Bildfläche verschwunden ist. Und wir wissen aber, dass es nicht real verschwunden ist. Es existiert real weiter in Oaxaca, im Bundesstaat Mexiko, der die Bundeshauptstadt sozusagen umringt. Also an vielen Stellen gibt es Statistiken, die erschütternd sind, aber die auch aus der öffentlichen Diskussion sozusagen herausgespült wurden durch dieses breitere Phänomen von organisierter krimineller Gewalt.
Sie sagten, die Drogengewalt ist im Wesentlichen eine Gewalt junger Männer gegen junge Männer. Das heißt, es ist ein Phänomen, das in erster Linie tatsächlich Jugendliche betrifft. Ich stelle Ihnen die Frage deswegen, weil der Papst in Morelia sich an die Jugend Mexikos wenden wird.
Das wäre übertrieben, das so darzustellen, also als quasi Phänomen von Jugendbanden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil. Wir wissen erstaunlicherweise relativ wenig über die Drogengewalt im Sinn etwa von Täterprofilen oder Opferprofilen. Im besten Fall haben wir die Statistiken, ja. Statistiken, denen wir eigentlich nicht vertrauen sollten, aber wir vertrauen in der Regel diesen Zahlen. Das sind Zahlen, was heißt, das sind Drogenopfer oder Opfer der Drogengewalt, aber es sind in der Regel keine Gerichte, die uns diese Zahlen liefern. Es ist entweder die Polizei oder es sind die Medien. Und die Grundlagen dafür sind die Symptome, wie die Opfer zugerichtet sind, gefoltert, öffentlich ausgestellt, mit bestimmten Waffentypen ermordet. Aber wir haben keine gerichtlichen Untersuchungen, wir haben keine gerichtlichen Urteile, wir haben keine Rechtssicherheit. Wer wem was macht, sind Statistiken, die wir in anderen Kontexten nie akzeptieren würden. Wenn eine Diktatur uns ähnliche Statistiken vorlegen würde, würde jeder sagen, das kann man so nicht glauben. In Mexiko glauben wir es und wissen aber nicht viel mehr. Es gibt schon gewisse Zahlen, die in diese Richtung gehen, dass junge Männer unter 25 schon überproportional vertreten sind. Aber es ist bei weitem nicht so, dass es wirklich nur ein Problem von Jugendlichen werden, die da verwickelt werden. Also weder als Täter noch als Opfer, das ist schon sehr viel breiter.
Was kann denn ein Papst wie Papst Franziskus real betrachtet bewirken in so einer Situation? Eigentlich nicht viel, oder?
Ich glaube schon. Es gibt sozusagen eine offene, eine objektive Seite des Problems und es gibt eine subjektive Seite des Problems, wie darüber gesprochen wird oder geschwiegen wird. Und nach meiner Diagnose gibt es insgesamt in Mexiko schon eher die Tendenz, das Problem zu verdrängen. Das ist nicht nur die Regierung, die versucht, es schön zu schreiben und versucht, der Welt das Bild von mexikanischen Sonnenstränden zu verkaufen, sondern es ist auch die breite Schichten der Gesellschaft selber, die die Tendenz haben, wie es auch verständlich ist, den Krieg auf Distanz zu halten, möglichst wenig hinzuschauen. Und in so einer Situation der Verdrängung kann, glaube ich, eine Stimme wie die Stimme von Papst Franziskus, glaube ich, schon was bewirken. Kann, glaube ich, schon was mobilisieren. In dem Sinn auch, dass das Problem wirklich als Problem aller Staatsbürger und Staatsbürgerinnen begriffen wird. Ja. Es gibt auch die Vorstellung, dass die Gewalt eine Gewalt zwischen Kriminellen ist. Kriminelle ermorden Kriminelle, das geht uns brave Bürger wenig an. Und der Staat, der inkompetente oder korrupte Staat, kümmert sich nicht zureichend drum. Da strickt sich, glaube ich, schon die Gesellschaft eine einfache Geschichte, wo wir, glaube ich, letztlich doch anerkennen müssen, der Staat ist unser Staat und die Kriminalität ist unsere Kriminalität und wir müssen beginnen, darüber nachzudenken, was jeder in seiner Position tun kann.
Wie sehen Sie denn die Rolle der mexikanischen Kirche in diesem Zusammenhang? Tun Kirchenvertreter genug, um auf das Problem aufmerksam zu machen, oder beschränken die sich eher darauf, die Opfer zu versorgen?
Vielleicht hat die Kirche bisher generell eher zu wenig getan. Die Tendenz ist schon, das Thema nicht unbedingt zu verschweigen, aber doch auf eine Weise zu behandeln, die in Richtung Privatisierung geht, wenn man so geht, oder Tröstung. Es gibt schon Messen und Gebete für die Opfer. Aber für mich als Politikwissenschaftler schaut es da doch vielfach zu harmlos aus. Wo ich verstehe, dass das für die Opfer wichtig ist und dass es für die Gemeinschaft wichtig sein kann, zumindest einen Raum zu haben, wo man Trost findet. Ja. Aber das sind dann doch Gesten, die im öffentlichen Raum kaum wahrgenommen worden sind. Ja. Wo die Kirchenvertreter eine Minderheit sind, die dann wirklich aktiv die Stimme erheben. Das gibt schon auch. Priester und geistliche Schwestern haben zu den aktivsten gehört und zu den mutigsten, die auch für Migranten etwa wirklich aktiv geworden sind. Katholische Kirchenvertreter, die wirklich auf bewundernswerte Weise aktiv gewesen sind. Das ist bisher eine kleine Minderheit. Wenn sie gestärkt wird durch den Papstbesuch, dann wäre es ein, glaube ich, sehr, sehr schöner Erfolg.